Ja, guten Morgen und zuerst mal vielen Dank für diese freundliche und warmherzige Aufnahme hier. Vielen Dank für jeden freundlichen Blick, für jeden freundlichen Handschlag, für jede Ermutigung. Das tut gut, denn Ermutigung brauchen wir alle. Entmutigung kommt von alleine. Na? Ah, so ist es gut, wenn wir uns gegenseitig ermutigen und uns Gutes tun. So, wie gesagt, mein Name ist Helmut Diefenbach, ich bin etwas heiser. Wir haben uns gestern die Kehle aus dem Hals gepredigt auf der Straße. Es hat Spaß gemacht. Mein Name ist Helmut Diefenbach, ich arbeite in einem christlichen Missions- und Sozialwerk der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft in Lüdenscheid. Ich habe hinten ein paar Informationsbroschüren ausliegen. Dort ist auch in der einen Broschüre, wo das Haus des Gebets ist, was ich leite, auch nochmal meine Lebensgeschichte drin unter dem Titel Tod meines Helden. In Lüdenscheid leben wir circa mit 50 drogenabhängigen Prostituierten, Leuten von der Straße zusammen unter dem Motto, die zu keinem gehören, gehören zu uns. Und so da ist allerlei Volk. Wir sind eine Gruppe, die dann in kleinen Wohngemeinschaften und in Wohngruppen und auch in einem kleines Dörfchen haben wir auch zusammenleben. Und was wir einfach versuchen, ist, Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen. Und einer unserer Mitarbeiter, jemand, der in Peru aufgewachsen ist, hochbegabt war, aber dann abgerutscht ist in Depression und irgendwann mal in der Psychiatrie landete, der sich dann bekehrt hat und bei uns auch Hilfe für sein Leben und Hoffnung für seine Zukunft bekommen hat. Er ist ein Künstler, so ein unheimlich begabter Typ. Und er malt während der Anbetung und er sagt immer, die armen Leute, die nur singen können, die sollten sehen, was sich im Himmel abspielt. Und die Bilder, die er im Himmel sieht, malt er dann, die sind hinten teilweise ausgestellt. So, und er hatte eine Vision, einen kurzen Video zu drehen über die Heimkehr des verlorenen Sohnes. So, wen nimmt er? Er nimmt einen 19-jährigen Jugendlichen aus unserer Drogenreha. Dieser junge Mann, dessen Mutter, dieser junge Mann 2 Jahre alt war, ist dessen Mutter an einer Überdosis Heroin gestorben. Und als er 6 Jahre alt war, ist sein Vater an einer Überdosis Heroin gestorben. Also haben sich beide den goldenen Schuss gesetzt, die Eltern. Und als er 13 war, ging er dann auch auf Droge. Er kam zu uns, hat sein Leben Jesus gegeben. So er spielt hier den verlorenen Sohn. Der Vater, auch ein ehemaliger Drogenabhängiger, kommt hier aus der Gegend, hat unter anderem auch im Rotlichtmilieu gearbeitet, kommt aus Serbien, ein knallharter Mann, früher sehr, sehr aggressiv gewesen, hat einen Kampfsport betrieben, hat sein Leben, war über 23 Jahre, glaube ich, drogenabhängig, hat sein Leben Jesus gegeben, hat sich bekehrt und spielt hier jetzt den Vater. Es ist die Geschichte des verlorenen Sohnes. Die Filmmusik ist von einem guten Freund von uns, mit dem wir viel zusammen sind, von Don Potter. Und es ist mit Untertitel so, relax, setzt euch bequem hin und empfangt einfach die Botschaft dieses Filmes unter dem Perspektive, dass es von Leuten gedreht waren, die zu keinem gehörten. Von Leuten, die wirklich kaputt waren und was Jesus da tun kann. Ich wollte nicht das ganze Equipment hier jetzt, aber vielleicht ist es dann gut für einen Aufruf. Da mal ein bisschen Platz nachher.
Den Altar lass mal stehen.
Schon. Ja, klar. Den Altar lass mal stehen. Ich hoffe, dass es klappt mit der Technik. Thank you.
into my father's house, desperate to make a stand. I watched his face growing long as I started making my demands. I want prophecy and words of wisdom and healing in my hands. Quickly gathered up these answered prayers, turned around and ran. I had blessings beyond my wildest dreams, with great wisdom I could share. I made more friends than I ever had, and I pleased every man that was there. Some came to me from far away to hear these words of mine. I tell them how I knew the Father, that was only in past times. Sanctified mercy's end. The Holy Spirit was far from me, just a handful of committed friends. So I held on to the last of these, surely it would come again. But as I fought with swine for the crumbs of men, I knew I was standing in sin. Of home and the Father that waits for me there. I pulled myself from this hopeless pit, put aside my heart of despair. I remembered the joy on the faces of those who served in my Father's home, and I longed to be considered as one of them. I could never again be his own. And I started back. Was a very long journey ahead. I'd wandered away to an unknown place, where the blind by the blind are led. Oh righteous Father, can you forgive me? I'm so afraid in this place. Then I prayed for the strength to make it back. I long to see his face. Sore from the road I'm on, I've traveled day and night. The strangers I pass won't meet my eyes, I know I must be a sight. And there in the distance I see the house where I long to be. And broken by the sight I see my Father running toward me. Welcome home, sings the father of life. Welcome home, but on the road that's righteous. Welcome home.
Ja, mach das ruhig wieder ordentlich. Danke. Danke. Es ist gut, zu Hause anzukommen. Es ist gut zu wissen. Es ist gut zu wissen, wenn man daheim angekommen ist. Wenn man weiß, dass alle unsere Quellen in Gott sind. Und dass all die Dinge, die unsere Seele, unseren Geist und unseren Körper oft so hin und her treiben, wenn wir wissen, an welchen Quellen wir trinken und von welchem Brot wir essen. Und wenn wir wissen, auf welchem Fundament wir stehen. Es ist so gut zu wissen, dass diese Gemeinde hier auf einem sehr guten Fundament steht. Auf dem Fundament Jesus. Auf ein Team von Leuten, die sich aufgemacht haben und im Vertrauen auf Gott neue Wege gegangen sind. Und Gott hat es bestätigt. Es ist so gut zu wissen, dass diese Gemeinde hier auf einem Fundament steht, basiert auf Glauben. Basiert auf der Hoffnung, dass der Heilige Geist führt. Mit dem Wissen, dass der Herr sich finden lässt von denen, die ihn suchen. Es ist gut zu wissen, dass der Herr euch auch weiterführen wird. Und dass die Wegstrecken und die Kreuzungen und die Gabelungen, die vor euch stehen, wenn ihr weiter diesen Weg geht, den ihr der Vergangenheit gegangen seid, wenn weiter die Väter und die im Glauben vorangegangen sind, man mit Respekt und Wertschätzung begegnet. Wenn man weiter denen hört, die von Gott her gesetzt sind, dann hat der Herr mit euch eine wahnsinnige Zukunft. Dann werden Ströme in das ganze Land hier fließen. Dann wird dieser Ort bekannt werden als ein Ort, von dem sehr, sehr viel Gutes ins ganze Land geht. Und viele werden kommen und trinken an diesem Brunnen hier. Und viele werden essen. Und viele werden von diesem ehemaligen Lebensmittelladen geistliche Lebensmittel holen. Und werden satt werden. Und sie sind so dankbar, dass es hier umsonst das Brot des Lebens gibt. Empfinde ich so. Es gibt eine wunderbare Geschichte, im ersten Buch Samuel, am Anfang, ihr kennt alle die Geschichte, die meisten von euch, die Geschichte von Hannah. Und ich möchte ein paar Bibelstellen vorlesen, nicht ganz, und euch ein paar Impulse geben, wo ich glaube, die der Herr euch mitteilen möchte. 1. Samuel 1, Kapitel 3. 1. Samuel 1, Vers 3. So, da ist die Geschichte Hannas Gebet und Samuels Geburt. Und Hannah hatte einen Mann und der hieß Elkanah. Und dieser Mann hatte zwei Frauen, die eine hieß Hannah, der andere hieß Pina. Pina aber hatte Kinder, Hannah hatte aber keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Pinas, die beiden Söhne Elis, des Priesters da. Wenn nun der Tag kam, dass Hannah opferte, dass Elkanah opferte, gab er seiner Frau Pina und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch. Aber Hannah gab er ein Stück traurig, denn er hatte Hannah lieb, obgleich er, der Herr, ihr ihren Leib verschlossen hatte. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzogen zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Dann weinte Hannah und aß nichts. Elkanah aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und gesprach: Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und an deiner Magd nicht vergessen, und wirst du deine Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang, und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Und als sie so lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund, denn Hannah redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. So mal so weit bis hierher. Was muss das für diese Frau gewesen sein? Ein Erleben: du bist geliebt, aber es ist keine Frucht deines Lebens da. Was muss das gewesen sein für diese Hannah? Jedes Mal, wenn sie in den Gottesdienst ging, jedes Mal, wenn um sie herum Leute Zeugnis gaben, wenn Leute erzählten: ah, hier habe ich ein Kind geboren und hier ist was Neues geschehen. Und die Hannah konnte nicht berichten von solchen Siegen. Die Hannah konnte nicht berichten von einem Durchbruch in ihrem Leib. Die Hannah konnte nicht berichten von einer Situation, wo sie sagte: der Herr hat Großes an mir getan. Und wieder geschah das. Die Hannah sah nicht die Frucht ihres Leibes. Vielleicht siehst du nicht die Frucht deiner Arbeit. Vielleicht siehst du nicht die Frucht deines Dienstes. Vielleicht sehnst du dich nach Sachen und du hörst Zeugnisse von Eltern, deren Kinder durch sind und deren Kinder mit Jesus gehen, und deine Kinder gehen einen ganz anderen Weg. Vielleicht bist du in einer Situation und du möchtest auch Leute zu Jesus führen, aber gerade das Gegenteil passiert. Leute um dich herum sind abgefallen. Vielleicht bist du in einer Situation, du möchtest diese Heilung erleben, aber der Schmerz wird stärker. Und natürlich bist du da und du gehst mit in den Gottesdienst, du gehst mit in die Bibelstunde, du gehst überall dorthin, wie Hannah. Aber es wird manchmal schwer. Es ist manchmal schwierig. Vielleicht ist nur eine Hannah heute Morgen hier. Dann hat sie es gelohnt. Und dann bekommt die Hannah einen menschlichen Rat. Dann bekommt sie einen Rat, von ihrem Mann Elkana: Hanna, warum weinst du und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Und in solchen schwierigen Situationen, in manchen Fragen unseres Lebens, in Krisensituationen, und die werden kommen. Krisen werden in unser Leben kommen. Schwierige Situationen werden kommen. In Situationen, wo du vielleicht gerade nicht voller Begeisterung die Hände hebst. Und in so einer Situation kommt ein menschlicher Rat, ein menschlicher Hinweis von Elkana, ihrem Mann, und der war gut gemeint. Und Geschwister, in schwierigen Situationen, wie oft gehen wir zu Menschen? Und es ist okay, dass wir unser Herz mal ausschütten. Aber meistens gehen wir bis zum Seelsorger, aber nicht weiter. Meistens bleiben wir am menschlichen Rat hängen. Meistens bleiben wir im Vorhof hängen. Aber Hanna wusste, es gibt ein Meer. Die Liebe, die Annahme, das Verständnis, die Ermutigung der Geschwister, es ist gut und es ist wertvoll. Aber das darf nicht alles sein. Oder haben wir uns schon damit abgefunden, dass ein bisschen Liebe, ein bisschen Annahme, ein guter Trost, dass er uns reicht? Aber Gott hat ein Mehr. Und was ich den zentralen Satz in dieser Geschichte sehe, wisst ihr, was der ist? Der Vers 9. Da stand Hanna auf. Und da sagte Hanna: Genug. Genug ist genug. Ich habe lang genug, über Jahre mich mit diesem Problem engagiert. Ich habe lang genug mich mit dieser Situation zurechtgefunden. Lang genug haben mir Menschen hier wehgetan. Lang genug habe ich auch menschlichen Trost bekommen. Aber es gibt ein Mehr, und sie stand auf. Sie sagte: Jetzt gehe ich nach vorne. Und jetzt will ich wissen, ob es einen lebendigen Gott gibt. Ob dieser Gott sein Ohr meinem Mund zuhört. Ob dieser Gott sich wirklich mir auch niederkommt. Ob dieser Gott sich zu mir stellt. Das ist der Gott Israels. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott, der schon viele unfruchtbare Frauen fruchtbar machte. Der Gott, der schon viele Kranke heilte. Der Gott, der schon viele Süchtige befreit hat. Der Gott, der schon zu tausendfach zu seinen Verheißungen gestanden ist. Und sie sagte: Zu diesem Gott gehe ich jetzt. Und so wertvoll und so gut das menschliche Ohr ist, so wertvoll und so gut der Rat der Gruppe ist, ihr Lieben, es ist oft so im Leib Jesu, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber da ist ein Hauskreis, da ist ein Leiterteam, da ist eine Ältestengruppe, da ist ein persönliches Gespräch und wir reden miteinander und wir teilen uns unsere Nöte mit, wir teilen uns unsere Sorgen mit und dann gehen wir auseinander. Und wir sprechen in den Kreis hinein die Dinge, die uns belasten. Wir sprechen zu dem Seelsorger die Dinge, die uns belasten. Wir sprechen die Schwierigkeiten, die Kritik oder was weiß es ich ist. Und es bleibt oft im Kreis, in der Mitte, im Team, im Meeting liegen. Anstatt, dass man hergeht und sagt: Jetzt lass es uns ans Kreuz bringen. Lass uns über diese Sache beten. Lass uns jetzt Jesus um eine Lösung bitten. Und die Lösungen Gottes sind meistens anders wie unsere. Wir haben einen Gebetsberg, und dieser Gebetsberg für die Nation, ist unheimlich viel passiert schon im Laufe der Jahre. Und draußen könnt ihr Informationen drüber haben. Und am Anfang, als wir den Gebetsberg angefangen haben, haben wir ein altes amerikanisches Panzerzelt auf diesen Gebetsberg oben drauf gestellt, da passen ungefähr so 200 Leute rein. Und das war die Gegenwart Gottes. Viele Menschen wurden dort geheilt und da kamst du rein und Gott war da. Es war eine sehr eigen himmlische Atmosphäre an diesem Ort. Ein Vater ist auf der Durchreise mit seiner Tochter einfach mal kurz an diesen Ort gefahren. Und dann haben sie gesagt, komm, lass uns mal schnell auf den Gebetsberg gehen. Wir wollen das mal sehen. Dann ging sie in dieses Zelt hinein, sein Altar und ein Kreuz. Und dann saß Vater und Tochter da. Er sagte die Tochter, du, Papa, ich wollte mal ein paar Sachen sagen, wo ich versagt habe, wo ich nicht auf dich gehört habe und es tut mir leid. Und sie goss ihr Leben vor ihrem Vater aus, hat geweint. Und es sagte der Vater, und jetzt bin ich dran. Und hat er die Dinge erzählt, wo er versagt hat. Und sie haben auf die Knie gegangen in diesem Zelt, haben um Vergebung voreinander und vor Gott gebeten. Eine wunderbare Familie, ein Teil einer Familie wurde wiederhergestellt. Viele solche Sachen sind passiert. Und vor 2,5 Jahren, als die ganze Tsunami-Geschichte war, haben wir durch Gebetsabende gemacht und haben den ganzen Leib Jesu in der Stadt eingeladen zu diesen Gebetsabenden. Evangelische, katholische, baptistische, Christen und so weiter sind alle gekommen. Ganz nebenbei, Gott ist nicht evangelisch oder katholisch oder baptistisch. Und das Zelt war voll und wir haben gebetet. Und dann kam die Presse, hat Fotos davon gemacht und dachte, sie könnte uns, wollte uns mal was Gutes tun, ein paar gute Artikel über uns schreiben. Und machte ein Riesenbild von dem Zelt und von Gebetsmeetings in die Zeitung. Und das las jemand vom Bauamt und vom Ordnungsamt. Und plötzlich gingen bei denen die Lampen an. So groß ist das Zelt. Und das ist ja nicht genehmigt. Und dann haben sie jemand geschickt. Ne? Und dann der Mann, der hat schon einen Herzinfarkt gekriegt. Da war so ein alter Bollerofen, daneben war Holz gelagert. Ne? Dann war nur so ein kleiner Ausgang da, kein Notausgang. Ne? Teppichboden, Holzstühle. Der sagt, oh weia, so viel Vergehen habe ich in den letzten 20 Jahren nicht gesehen. Alles auf einmal. Das muss sofort geschlossen werden mit einer hohen Geldandrohung und innerhalb von 4 Wochen abgebaut und am besten ins Meer geworfen. Also ganz heavy Auflage. Und dann haben wir gleich das Schwert gezückt. Das geht nicht. Und da machen wir einen Skandal, ein Politikum im ganzen Land raus. Na? Und so geht das nicht. Das Stadt kann uns doch nicht das Beten verbieten. Und wir waren schon dabei, so unsere Pläne zu schmieden. Und den menschlichen Rat einzuholen, da kamen noch ein paar, haben noch ein bisschen Öl aufs Feuer gegossen, ja, und haben uns ermutigt. Und irgendwann mal haben wir gebetet und fragten Gott, was willst du uns sagen? Und dann sagte der Herr, macht endlich hinne mit eurem Gebetshaus. Die Zeit des Zeltes ist vorbei, ich will, dass ihr mir ein Haus baut. Fangt endlich damit an. Und heute ist ein wunderbares, großes Haus des Gebetes da. Heute ist ein Ort, wo das Bauamt bei der Abnahme sagte, wunderbar, alles perfekt. Wann machen Sie das nächste? Es ist Gott. Es ist Gott. Unsere menschliche Rat, unsere menschliche Hilfe, unsere menschlichen Anweisungen sind oft zu kurz. Und Hannah, sie machte das Richtige. Sie suchte Gott. Sie suchte Gott. Und wie hat sie Gott gesucht? Indem sie als erstes Mal das machte, was wir im Hebräer 10 lesen. Sie ging mit Zuversicht und mit Hoffnung und mit einer inneren Glaubenserwartung vor ihren Gott. Und sie wusste, wenn ich jetzt vor Gott gehe und mein Herz vor ihm ausschütte und alle Tiefen meines Herzens, meine Betrübnis, meinen echten Kummer, meine Not, wenn ich es vor ihm wirklich ausschütte, und es braucht manchmal Zeit. Unser Gott ist keine Instant-Person. Wisst ihr, als Mose das Volk Gottes durch die Wüste führte, 3 Monate, was er da alles hörte am Anfang? Hier Gezänk und da Theater, ne? Hier Schwierigkeiten und da wollte einer wieder nicht mit und da ist das Zelt zusammengebrochen und das Kamel lahmte und was weiß ich alles. 3 Millionen Leute, 3 Millionen Probleme. Wie viel es auch immer waren. Und dann lesen wir und dann kam er an den Berg Horeb und hat Gott ihn zu ihm gerufen. Und dann ging Mose allein auf den Berg Horeb. Und als er so hoch ging, heißt es, 2. Mose 24, glaube ich, steht das, dass Gott 6 Tage schwieg. Das heißt mit anderen Worten, Mose konnte 6 Tage reden. Ja. Mose hat all die Last mal abgelassen. Mose hat all das, was er mal hörte, vor seinen Gott hingelegt. Und Mose hat losgelassen, was ihn beschäftigte. Mose hat losgelassen, wo nicht mehr weiter wusste. Mose ging her und gab Gott, was ihm eigentlich gehörte, sein Volk. Geschwister, wie oft, auch mir passiert es oft manchmal noch, wie oft hören wir, als wenn wir Leiter, Pastoren oder Mitarbeiter hören, und die sagen, meine Gemeinde, meine Mitarbeiter, mein Team. Es ist Gottes Gemeinde. Es sind Gottes Mitarbeiter. Es ist Gottes Team. Ihr seid die Schafe Gottes und er ist euer Hirte. Es ist so wichtig, dass wir loslassen, bereit sind, Dinge, die uns ans Herz gewachsen sind, Wünsche, Vorstellungen abgeben. Und Hannah gab das ab. Hannah sagte, wenn du mir einen Sohn gibst, ich gebe ihn dir sofort wieder. Ich will es nicht für mich. Wenn du etwas mir gibst, ich will es nicht als einen Raub festhalten. Und der Charakter Jesu kam in Hannas Leben durch. Er, der die Gottesherrschaft, die Gottes, Gott gleich sein, Philipper 2, hielt nicht für einen Raub fest, sondern er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, gab ab, gab los, freiwillig. Und als Mose so vom Berg auf den Berg war und er so vor Gott war und er alles hinlegen konnte, und für die von euch, die ein bisschen länger im Glauben sind, die verstehen, ich rede gerade von Gebet als eine Reise, als ein Weg, wo wir vor Gott sind, wo wir auspacken, wo wir wissen, wir dürfen unsere Fußmatte vor Gott haben. Und als er das so machte, wisst ihr, was dann passiert ist? Dann fing Gott an zu reden. Und Mose bekam die 10 Gebote. Diese Ordnungen, die bis zum heutigen Tag die Völker dieser Erde eigentlich ganz einfach leiden und lenken könnte. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wer von euch Rechtswissenschaftler ist oder Jurist. Aber wenn man so überlegt, wie viel Kilometer von Gesetzbüchern und von Ordnungen und Geboten und Verboten, wenn man das so alles gibt und Bestimmungen, wonach wir in Deutschland leben müssen, na, ist ja unheimlich eng an dem Punkt bei uns. Das sind ja bestimmt hunderte von Meter Büchern, tausende von Verordnungen. Und bei Gott sind es nur 10 Gebote. Mit diesen 10 Geboten, die Mose auf dem Berg bekommen hat, könnten wir einfach ganz simpel zusammenleben als Menschen. Es wäre einfach. Nur 10. Und wenn du vor Gott bist und die Dinge deines Lebens mal ausgepackt hast und im Gebet das genannt hast, dein persönliches Silo hast, wie Gott hier Hannah gerufen hat, in ein Silo zu gehen. Weißt du, was dann passiert? Du kommst vom Himmel her eine Entlastung. Plötzlich sagt der Herr dir, die Herrschaft ruht auf meiner Schulter. Ihr Lieben, besonders Mitarbeiter im Reich Gottes, wie belastet sind sie oft? Mit Sorgen, mit Schwierigkeiten, mit Nöten, mit Problemen, Schwester Meier, Schwester Müller und dies und das. Und sie laufen rum, wenn die ganze Bürde der Gemeinde auf ihnen liegen würde. Oder des Teams. Aber meine Bibel sagt was anderes. In meiner Bibel steht, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. In meiner Bibel steht, seine Last ist leicht und sein Joch ist sanft. Das Leben mit Jesus ist einfach. Es ist schwieriger, ohne Gott zu leben, als mit ihm. Amen. So, und Hannah entlastete sich. Und es ist wichtig, dass wir Zeiten haben, wo wir dieses persönliche Silo haben. Es ist wichtig, dass wir Zeiten haben, wo wir morgens aufstehen, einen Ort haben, eine Gebetskultur entwickeln, wo wir die Tür wirklich hinter uns zumachen, wie Jesus sagt. Wenn du betest, geh in dein Kämmerchen und mach die Tür zu. Wo du die Tür zumachst gegenüber den Herausforderungen des Tages, wo du die Tür zumachst gegenüber den Herausforderungen deiner Familie, wo du die Tür zumachst gegenüber den Herausforderungen deines Terminkalenders, des Mülleimers, was du gleich raustragen musst und. Und du sagst, Gott, hier bin ich. Und du siehst, was ich heute Nacht geträumt habe. Und. Und es ist wichtig, dass wir, wenn dann die Gedanken kommen, die fliegen manchmal rum wie ein ganzer Bienenschwarm, wenn wir anfangen wollen zu beten. Wenn wir es uns vorstellen, der rote Teppich wird ausgerollt. Und im Himmel steht ein Engel mit einer Glocke da. Im Thronsaal Gottes. Und er sagt, jetzt ist Audienz für Karl. Und du darfst auf diesem roten Teppich Gottes, auf dem Blut Jesu, vor dem Thron Gottes gehen und diese Audienz bei Gott haben. Hast du diese Audienz? Du darfst morgens eine Audienz vor ihm haben. Und Geschwister, immer wieder erleben wir im Leib Jesu und bei Freunden, und auch bei uns manchmal, das Volk Gottes ist so wenig geborgen in Gott. Das Volk Gottes, viele Christen, sind so wenig entspannt und relaxed in ihm. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. So, Hannah schüttet es aus. Und was passiert dann? Es ist hochinteressant. Leidenschaft kommt in ihr Leben. Leidenschaft. Und die Leidenschaft wird so groß, dass der Priester meinte, sie ist besoffen. Und wisst ihr, Leidenschaft hat auch äußerliche Zeichen. Es geht nicht um Lautstärke, aber Leidenschaft sieht man. Und Leidenschaft beinhaltet in deinem Leben, dass du in jeder Situation zu Jesus gehst. Ich habe das in der Mongolei neulich gesehen. Ich war neulich in der Mongolei. Wir haben 72 Stunden mit den mongolischen Geschwistern angebetet. Und ihr hättet das sehen gesollt. 60, 70 Jahre alte Omas. Die Anbetung hier war sehr modern. Teilweise westlichen Gruppen. Aber 60, 70-jährige alte mongolischen Omas, die standen Stunden, ihr Lieben, wirklich Stunden vor Gott. Und ich fragte, was ist das? Sie lebten bestimmt nicht viel heiliger wie wir. Sie beteten bestimmt nicht mehr wie wir. Aber ich fragte, was ist das, dass teilweise Mongolen 10 Stunden in der Anbetung waren? Da haben wir alle unsere Pausen gemacht, unsere Kaffeepausen und was weiß ich. Aber sie standen da. Und wisst ihr, ich sah etwas. Ich sah etwas an Leidenschaft. Und ich fragte, woher kommt diese Leidenschaft? Und diese Leidenschaft hat viel damit zu tun, mit der ersten Liebe zu Jesus. Mit der Liebe zu Jesus. Diese Leidenschaft, die Petrus hatte, als er im Boot saß und die Wellen kamen. Es kommen Wellen in dein Leben. Vielleicht Wellen der Kritik, Wellen des negativen Redens, Wellen der Krankheit, ich weiß es nicht, aber die kommen, wir leben eben auf in einer gefallenen Welt. Und wenn du in einen Auftrag Gottes gehst, da können auch Schwierigkeiten kommen. Und Jesus sagte zu den Jüngern, fahrt hinüber ans andere Ufer. Und die Jünger folgten den Auftrag von Jesus und sie kamen in eine Krise, sie kamen in Wellen hinein, der Wind wehte, die Wellen kamen. Es ist hochinteressant, was dann passiert ist. Die Jünger schrien, aber da war ein Petrus und der sah Jesus. Zuerst dachte ich, das wäre ein Geist, will ich jetzt drüber reden. Aber Geschwister, es war nicht das Abenteuer. Es war nicht, dass Petrus sagte, oh, jetzt will ich ja mal ein bisschen Wasser laufen lernen. Es war nicht, dass Petrus sagte, Jungs, jetzt zeige ich euch mal meinen Glauben. Es war nicht, dass Petrus sagte, ja, jetzt passt mal auf, ich verlasse euch jetzt, mir wird's jetzt zu heiß. Sondern er sah Jesus und es war Leidenschaft, der er sagte, Jesus, wenn du das bist, dann will ich zu dir. Es war diese Leidenschaft, wo er sich beschloss und entschloss, eine Sache zu machen, die absolut, total für uns unvernünftig war. Und leidenschaftliche Menschen tun oft unvernünftige Sachen. Wenn du in der Liebe zu einem Partner bist, dann klaust du dir die Rosen, was weiß ich, vom Kranz auf den Friedhof, wenn es sein muss. Nur wenn gerade Läden zu sind. Tu es nicht. Aber Leidenschaft und Liebe macht kreativ. Und wisst ihr, Petrus hatte eine Leidenschaft zu Jesus. Und diese Leidenschaft zu Jesus hat er gesagt, ich gehe aufs Wasser, ich renne zu ihm. Und Hannah hatte diese Leidenschaft genauso. Und deine Leidenschaft zu Jesus wirst du auch messen an deinem Gebetsleben. Deine Leidenschaft zu Jesus wirst du auch messen daran, wie viel Zeit du real, netto mit ihm verbringst. Nicht nur vor einem Dienst, nicht nur vor einer Herausforderung. Und Petrus und Hannah, sie hatten diese Leidenschaft und die haben sie zu Jesus und zu ihrem Gott gebracht. Aber was passiert dann? Da ist zuerst mal ein Leersein. Und es ist so wichtig, dass es Zeiten gibt, wo wir leer sind vor Gott. Wo wir nicht mehr Gott sagen, was er alles tun muss. Kennt ihr das? Herr, mach das, Herr, mach das. Heiliger Geist, geh bitte zu der Frau und heile sie. Und Jesus, gib mir das. Wie wenn er das nicht alles wüsste. Ist schon mal aufgefallen? Unser Gebetsleben? Wie viel wir ihm sagen, was er alles tun soll. Wir beschäftigen Gott ganz schön. Wie wenn er das nicht sehen würde. Aber ist es nicht doch eine Gnade der Schöpfung, dass Gott uns einen Mund und zwei Ohren gegeben hat? Stellt euch vor, es wäre andersrum. Grausam. Selbst in der Schöpfung ist Gott gnädig. Warum hat er dir zwei Ohren gegeben? Du kannst dich auskippen vor ihm. Diesen Raum gibt es. Aber dann zu hören, was er dir zu sagen hat. Und oft hören wir hier an dem Punkt im Gebet auf. Wir kippen es vor Gott aus. Und dann kann er mit unserem Müll recht zurechtkommen. Er kommt auch zurecht. Aber wir hören nicht, was er uns zu sagen hat. Und das ist doch das Entscheidende. Das Entscheidende in unserem Gebetsleben ist doch nicht, dass Gott uns hört, sondern dass wir ihn hören. Dass es nicht heißt, höre Herr, dein Diener redet. Ja. Sondern dass es heißt, rede Herr, dein Diener hört. Und es ist okay, ich habe es gerade gesagt, wenn unser Kopf voll ist, da gibt es diese Matte. Mose brauchte 6 Tage. Aber dann, Geschwister, als Jesus die Jünger lehrte, was sagte er? Vater unser im Himmel. Okay, wir gehen zuerst zu unserem Vater. Geheiligt werde dein Name. Ein Bereich der Anbetung. Und dann dein Reich komme. Wozu sind wir denn berufen? Wir sind doch berufen von Gott, den Segen vom Himmel auf die Erde zu bringen. Und Hannah empfang an diesem Tag bei ihrem Gebet Fruchtbarkeit. Und sie gebar einen Sohn und dieser Sohn war Samuel und Samuel war der Segensbringer zu der damaligen Zeit. Dieser Samuel, der einen David salbte. Du sollst im Gebet vor Gott Frucht empfangen, Segen empfangen, den du auf der Erde austeilen kannst. Sind unsere Hände oft zu leer, weil wir sie nicht füllen lassen in seiner Gegenwart? Geschwister, diesen Raum zu haben, auf Gott mal zu hören, sagen, Herr, was meinst du eigentlich dazu? In einen Dialog zu gehen. Mehr und mehr zu lernen, diese Stimme. Wer vielleicht zuerst sagt, du hast es gut gemacht, meine Tochter. Well done, son. Wo er zu dir sagt, gut gemacht, Sohn. Ich habe da noch was für dich. Wo diese kleinen Hinweise kommen. Geh doch mal zum Nachbarn. Und bring ihn die DVD von der Fußball-Weltmeisterschaft. Wo diese kleinen Hinweise kommen. Bete mal jetzt für deine Tochter. Sie ist gerade in einer schwierigen Situation. Wo der Herr anfangen darf, zu dir zu reden. In der Stille. Wo der Herr anfangen darf, deine Hände mit Segen zu füllen, um auszuteilen. Wo der Herr anfangen darf, deine Gedanken aus, nicht nur auf ihn auszurichten, sondern auch auf eine verlorene Welt. Als Mose auf dem Berg war, empfang er die 10 Gebote. Als Hannah durch war, empfing sie Fruchtbarkeit. Und wenn du morgen oder heute Abend vor Gott bist, wird der Herr dir etwas geben, was sehr wertvoll ist für die nächste Woche. Und du fängst an, ihn zu loben. Weil du merkst, auch er gebraucht mich. Weil du merkst, diese Stimme, diese vertraute Stimme, die du vielleicht viel mehr schon mal hörtest, kommt wieder in dein Leben. Diese vertraute Stimme deines Herrn, diese vertraute Stimme deines Liebhabers, diese vertraute Hand, die du plötzlich, wenn du dann auf deinem Sofa sitzt, spürst, wie sie sich auf deine Schulter legt. Und wer zu dir sagt, komm, ich segne dich jetzt für den Tag. Meine Salbung kommt jetzt über dich. Damit du nicht nur überlebst, sondern dass du anderen hilfst zu überleben. Diese vertraute Stimme, die dir Worte gibt, du empfängst sie und einen halben Tag später bist du irgendwo am Arbeitsplatz und zack, es kommt dir in Erinnerung und du hast ein Wort der Erkenntnis für deinen Kollegen. Schaff dir ein persönliches Silo, wie Hannah. Schaff dir einen Raum, wo du die Tür zumachst, wo du Gemeinschaft mit ihm hast, wo deine Quellen in ihm sind. Und Dinge werden sich in deinem Leben verändern. Bleib nicht beim Seelsorger stehen, so wichtig das ist. Bleib nicht bei der Gruppe stehen, so wichtig das ist. Geh durch bis zum Kreuz. Bleib nicht stehen bei allem guten Rat, sondern hol das Wort des Herrn für dein Leben. Es ist so wichtig, dass wir uns lieben, dass wir uns ermutigen. So wichtig, dass wir Gemeinschaft unter uns haben. Aber da gibt es auch eine vertikale Ebene. Und wenn ihr wachsen wollt, dann achtet auf die. Ich würde gern beten. Herr Jesus, ich möchte dir von Herzen danken, dass wir vor dir diese Matte haben. Dass wir vor dir wirklich alles loslassen und auspacken können. Und dass die Last, die auch hier im Raum ist, Herr, dass du jetzt einfach durch diesen Raum gehst und entlastest und zusprechen willst, die Herrschaft ruht auf meiner Schulter. Die Herrschaft ruht auf meiner Schulter. Und ich bete jetzt zuerst mal heute Morgen für all die, die du bist beladen und du bist belastet. Und der Herr möchte dir sagen, ich nehme dir diese Last jetzt weg. Du bist nicht geschaffen als mein Esel. Du musst nicht Dinge tragen, die du nicht tragen kannst, wo du so nicht geschaffen bist. Gib sie mir. Heiliger Geist, so bitte ich jetzt, dass du kommst und dass du diese Entlastung schenkst. Herr Jesus, ich bete, dass die Angst, die bei manchen hier ist, die Angst vor der Zukunft, diese Angst, die wie eine dunkle Wolke über deinen Kopf ist, ich spreche jetzt in dem Namen Jesu zu dieser Angst über deinem Leben, hebe dich hinweg. Hebe dich hinweg. Hebe dich hinweg. Ich empfinde da, hier sind etliche Leute und es ist wie eine dunkle Wolke der Angst über deinem Leben. Und gemäß dem Wort Gottes darf ich sagen zu diesem Berg und zu dieser Wolke, hebe dich hinweg im Glauben. Und die Lähmungen, die dadurch in dein Leben gekommen sind, sie haben jetzt ein Ende. Diese Angst zu versagen, die dich gelähmt haben, die dich so gelähmt haben, diese Angst, dieser Gedanke, dieses Empfinden, was werden die anderen sagen? Diese Angst, dass du es falsch machen könntest und deswegen gar nichts machst. Die dich lähmt. Du hast heute Morgen gehört, wie ein Mann, der aus der Psychiatrie rausgesprungen ist, zwei ehemalige Drogenabhängige so einen wunderbaren Film drehten. Und plötzlich kam eine Hoffnung in dir auf. Und du dachtest, wow, könnte Gott auch durch mich was machen? Ein Traum? Eine Sehnsucht? Aber dann kam die Angst. Du schaffst es nicht. Ich möchte einfach hier, vielleicht ist es nur eine Person, ich weiß es nicht. Aber ich möchte einfach dich fragen, wenn dich das betrifft, hast du den Mut aufzustehen? Und du spürst, dass du bist gelähmt, du bist blockiert, da kommt immer wieder Angst. Du hast so eine dunkle Wolke manchmal über deinem Leben. Und du weißt eigentlich in deinem Herzen, es gibt ein Meer. Du hast Angst, was die anderen sagen. Du hast Menschenfurcht. Du hast Furcht vor Versagen. Diese Angst, was wird die Zukunft bringen? Diese Sorge, dass der morgige Tag dich beinahe erschlägt. Wenn irgend sowas in deinem Leben ist, möchte ich dich fragen, hast du den Mut aufzustehen, jetzt, wie eine Hanna aufstand, sagte bis hier und nicht mehr weiter. Wen betrifft das? Vielleicht nicht groß, aber auch im Kleinen. Ist hier jemand? Wen betrifft es? Ich möchte dich ermutigen. Bist du in einer Situation wie Hannah? Du spürst, es geht nicht weiter. Und der Herr hat heute Morgen zu dir geredet durch dieses Wort. Steh auf. Bring das mir. Steh auf. Dann möchte ich dich bitten, dass du den Mut hast, aufzustehen. Sag Gott, ich will hier neu mit dir da durchgehen. Es ist nicht nur die Angst, es ist auch der zweite Bereich. Ich möchte dich bitten, im Namen Jesu, nicht um der Menge der Leute, aber um des Reiches Gottes willen, diesen Mut wie eine Hanna zu fassen und zu sagen, ich stehe auf. Und ich werde mich nicht mehr zufrieden geben mit dem Natürlichen. Ich werde mich nicht mehr zufrieden geben mit den menschlichen Grenzen, weil ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da ist diese Sehnsucht in deinem Leben neu, die Stimme des Liebhabers deiner Seele zu hören. Jesus, der alles für dich ist. Auch wenn dich das betrifft, steh auf. Vater, so bete ich jetzt, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und die Dinge tust, die kein Mensch hier im Raum tun kann. So bete ich jetzt um Entlastung zuerst mal über eurem Leben, die ihr belastet seid. Sprech in dem Namen Jesu, direkte Kraft des Geistes zu dieser dunklen Wolke. Hebe dich hinweg. Löse das Wort Gottes über deinem Leben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Lass einfach die Dinge geschehen. Erlaube Entlastung. Wo dein Herz hart wurde, halte Jesus dein Herz hin. Hannas Herz war bestimmt auch hart. Halt es ihm hin. Und sage, Jesus, mach dieses Herz weich. Lass es neu schlagen. Gib neu diese Leidenschaft für dich, Herr. Halt es hin, das Herz. Es ist okay. Es ist okay. Danke, Jesus. Lass es neu schlagen, Herr. Das Öl des Heiligen Geistes macht die Narben weich. Danke, Jesus. Vielleicht können wir das Lied singen, keiner ist wie du. Vater, und ich bete jetzt, dass du die Narben heilst, das Herz weich machst. Jesus, ich bete, dass dein priesterliches Wort, dein hohes priesterliches Wort hier in diesem Raum hineingeht. Dieses Wort, geh hin in Frieden. Der Friede Gottes, der deine ganze Vernunft, der deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft übersteigen soll, der höher ist als deine Vernunft. Geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird er deine Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. In dem Namen Jesu segne ich euch mit diesem Wort Gottes. Geh hin in Frieden. Der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott der drei Generationen, der dein Gebet, der das Gebet deiner Geschwister, deiner Eltern, das Gebet deiner Kinder erhört. Er erhört auch dein Gebet. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen und dieses Lied singen, keiner ist wie du.